künstliche Intelligenz ist nicht neutral. Im Gegenteil, sie ist sogar ausgesprochen ungerecht, weil sie Vorurteile zementiert und Menschen benachteiligt und das auch im Arbeitsleben. Das geht nicht nur zulasten derer, die unmittelbar betroffen sind. Ich denke da etwa an Frauen, People of Color oder sexuelle Minderheiten, sondern auch zulasten von Unternehmen, die in ihren personellen Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt werden. Davon jedenfalls ist Eva Gengler überzeugt. Mit ihrem Buch Feministische KI will die Informatikerin und promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin dazu beitragen, bestehende Ungerechtigkeiten abzubauen. Ja, und ihr seid mal wieder vollkommen richtig beim Podcast Prototyp von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Am Mikrofon sitzt Wolfgang Schmitz und ihm gegenüber sitzt Eva Gengler. Hallo Eva, schön, dass du bei uns bist. Ich grüße dich herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Gut, dann legen wir doch mal los und gehen wir doch einfach mal chronologisch vor. Gab es in deiner Kindheit, in deiner Jugend schon mal irgendein Oha-Erlebnis, das dich für das Thema Feminismus sensibilisiert hat?
Ja, ich habe tatsächlich oft drüber nachgedacht, wann es eigentlich dazu gekommen ist, weil tatsächlich in meiner Erinnerung, wenn ich zurückdenke, war mir schon sehr lang irgendwie bewusst, dass es Ungerechtigkeiten gibt. Damals habe ich sehr stark eben Thema Frauen und Männer betrachtet oder Mädchen und Jungs. Und also ich kann mich gut erinnern, dass es zum Beispiel in der Schulzeit oft so Kommentare gab, ja wie die ist ja gut in Mathe, also die in Bezug auf das Mädchen. Oder als ich zum Beispiel in meiner Gymnasialzeit war, da war meine beste Freundin damals, die war die Beste in Physik und Mathe und quasi auch der Beste, also die beste Schülerin in der Klasse. Und es war immer so eine gewisse Überraschung dabei, wie das denn sein kann, dass das ein Mädchen ist. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, es hat was mit meinem Namen zu tun. Also ich heiße Eva und wenn ich zurückdenke, dann kann ich mich tatsächlich an den Religionsunterricht erinnern. Ich bin katholisch getauft worden, war im katholischen Religionsunterricht und da kommt auch irgendwann, ich weiß nicht genau in welcher Klasse das der Fall ist, die Geschichte von Adam und Eva. Und es geht darum, dass quasi Eva diese Frucht vom Baum der Erkenntnis pflückt, auch Adam dazu verführt und quasi so die gesamte Bosheit und Schande und Schuld auf die Menschen bringt und die quasi auch vererbt wird an alle Frauen. Und ich glaube, irgendwie hat das was mit mir gemacht, weil ich kann mich erstens auch daran erinnern und ich habe mich persönlich irgendwie mehr angesprochen gefühlt, weil das eben auch eine Eva war. Ich glaube, das hat was damit gemacht, sicherlich aber auch viele Bücher, die ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe, die irgendwie Frauen gezeigt haben, die Abenteuer erleben, auch schon in Zeiten, wo das für Frauen nicht unbedingt Standard war. Also ich glaube, es waren viele verschiedene Erlebnisse, Kommentare, aber auch Geschichten, die mich geprägt haben.
Das Thema, das hat dich ja anscheinend nicht losgelassen. Ist es so, dass dir heute noch mal so Meinungen begegnen wie Feminismus, das Thema ist doch eigentlich schon längst durch?
Absolut. Also ich glaube auch gerade, wenn man grundsätzlich über den Begriff spricht, das ist ja auch immer noch eine Diskussion. Wenn ich zurückdenke, wurde ich auch immer wieder auch von männlichen Freunden oder Partnern irgendwie als Emanze bezeichnet und also quasi, ich würde eher sagen, also ich finde Emanzipation ist natürlich an sich ein sehr positives Wort, aber das Wort Emanze ist jetzt nicht unbedingt, also da habe ich mich jetzt nicht drüber gefreut. Ich würde auch sagen, Feministin, ich glaube auch mit dem Wort musste ich mich so ein bisschen anfreunden, weil ich auch das anfangs von der Gesellschaft eher als negatives Wort kennengelernt habe. Also das war für mich eher was negativ konnotiertes. Für mich ist absolut klar und ich finde, wir sehen das an ganz vielen Ecken, Gewalt gegen Frauen, wir sehen es in Bezug auf Gender Pay Gap, also Frauen verdienen weniger, Gender Health Gap, Frauen sind länger zu einer schlechteren Gesundheit unterwegs als Männer. Es gibt einfach so viele Gaps und Lücken und Ungerechtigkeiten. Ich verstehe nicht, wie man es nicht sehen kann, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich ist es ein Thema und ich glaube, es werden auch immer die Stimmen immer lauter aktuell, die dann eher sagen, jetzt sind wir doch mal weit genug bekommen, jetzt müssen wir eher mal wieder auf die Männer achten. Ich glaube, das Problem ist, dass wir Privilegien oft nicht wahrnehmen. Also unsere eigenen Privilegien sind für uns so normal, dass wenn sich was verändert und wir das Gefühl haben, jemand will uns Privilegien wegnehmen, dann fühlt sich das nicht so an, als würde sich das ausleveln und als wäre das gerecht, sondern es fühlt sich halt eher so an, als würden wir es ungerechterweise abgeben müssen. Und ich glaube, dass sich viele Männer aktuell so fühlen und dass wir deswegen aktuell auch wieder eine sehr, sehr viel größere, man spricht von Backlash oder Gegenwehr zu Feminismus und Gleichberechtigung sehen.
Was die Chronologie betrifft, überspringen wir einige Jahre von deiner Kindheit, Jugend jetzt mal in die Gegenwart. Du forschst ja aktuell noch oder hast lange geforscht zum Thema. Wie hat man sich das vorzustellen? Was machst du da?
Also ich habe an sich angefangen zu forschen, würde ich sagen, mit meiner Masterarbeit. Das war zumindest der erste Versuch zu forschen. Da habe ich mir KI im Recruiting angeschaut und davon die ethischen Implikationen. Da habe ich noch nicht von Feminismus gesprochen. Ich würde aber so auch sagen, dass eigentlich damals auch die Perspektive schon feministisch war. Und ich habe das mit Interviews gemacht. Also ich habe damals mit 21 Personen gesprochen, aus der Politik, aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft heraus und habe versucht zu verstehen, kann KI-Recruiting fairer machen und wenn ja, wie? Das war quasi so die Fragestellung. Und da habe ich gemerkt, wie spannend ich es finde, was von Menschen zu lernen, deren Erfahrungen, mit denen zu sprechen, denen Fragen zu stellen. Und das war tatsächlich auch ein großer Teil, würde ich sagen, der Forschung. Natürlich gehört da auch dazu, erstmal muss man sich in die Literatur einlesen. Also es hat viel damit zu tun, Texte zu lesen, von dem zu lernen, dass andere Personen quasi schon geschrieben und erforscht haben. Und dann jetzt versuchen, was Neues zu verstehen. Und ich habe vor allem qualitativ geforscht, das bedeutet Fokusgruppen und Interviews geführt und solche Warum-Fragen und warum ist das so zu beantworten. Also quantitativ wäre ja eher zahlenbasiert, also da beschreibt man eher erstmal über Sagen ein. Also zum Beispiel erfasst man generative KI-Systeme. Ich habe eine kleine Studie gemacht und habe mir Bias in Bildern angeschaut von generativer KI. Aber das beschreibt eher das Was, ja, also was wird dargestellt. Und ich habe mir eher angeschaut, versucht herauszufinden, warum ist das so und wie kann man das verändern? Solche Fragen habe ich gestellt. Und es war eben viel Sprechen mit Menschen, denen zuhören und davon lernen.
Also Quantität zu ermitteln, stelle ich mir also vergleichsweise einfach vor, Qualität zu ermitteln. Wow, also wie geht das? Kurz zusammengefasst vielleicht.
Also ich glaube, beides sollte qualitativ sicher hochwertig sein. Also es ist tatsächlich, also es geht darum zu verstehen, also es ist weniger ein, wir erfassen ganz, ganz viele Daten. Also zum Beispiel jetzt wären zum Beispiel Umfragen mit Hunderten oder Tausenden Personen wäre zum Beispiel quantitativ. Also da braucht man ganz, ganz viele Daten und anhand quasi von dem kann man statistisch etwas auswerten. Das bedeutet, man geht quasi eher von dem Vielen und schließt von dem auch aufs Wenige. Ja, also man sagt, okay, statistisch gesehen ist das jetzt der Mittelwert und das bedeutet XY. Beim qualitativen Forschen geht es eher darum zu sagen, wir fragen Einzelpersonen, wir versuchen herauszufinden, wie ist es zum Beispiel in einer gewissen Firma. Wir sehen das gewisse Personengruppen und versucht von dem her quasi aufs Große zu schließen und zu sagen, okay, in der einen Firma, also man spricht zum Beispiel von einer Fallstudie, wir haben uns zum Beispiel Firmen angeschaut, und dort mit verschiedenen Menschen gesprochen und gesehen, okay, die gehen zum Beispiel so und so mit KI um und haben gewisse Regeln für KI. Und anhand von dieser sogenannten Fallstudie haben wir quasi geschlossen, wie das vielleicht auch für andere Unternehmen ist, die in einem ähnlichen Kontext unterwegs sind.
Kommen wir zu deinem Buch, Feministische KI. Ja. Du schreibst darin, ich zitiere mal, KI ist zu einem Spiegel der Gesellschaft geworden. Sie zeigt uns Mehrheitsmeinungen, verstärkt Vorurteile und Stereotype. Dann ist KI für dich ja, zumindest im aktuellen Zustand, ein eher doch ziemlich zweifelhaftes Instrument. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zur KI? Nutzt du sie eigentlich? Also ich spoilere jetzt mal und sage, du schreibst, du hättest dein Buch mit Hilfe von KI geschrieben.
Genau. Also vielleicht erstmal noch einen winzigen Schritt zurück. Was ist KI? Also ich glaube, grundsätzlich nutzen wir alle irgendwie KI, weil wir zum Beispiel Suchmaschinen nutzen, Google, Ecosia. Wir nutzen irgendwie soziale Medien. Wir haben Virenscanner-Programme und all das ist ja irgendwie auch KI. Ja, also das sind irgendwie Algorithmen, die unser Leben irgendwie bestimmen, die uns helfen. Tun irgendwie alle und also wenn wir das nicht tun, wenn wir ein Buch schreiben, dann weiß ich nicht, ne? Also wie kann man recherchieren? Also klar, könnte man jetzt auch in eine Bibliothek gehen, aber im Grundsatz würde ich sagen, das sind sicherlich Dinge, die alle jeder und jede nutzt. Ich denke, du spielst ja eher auf generative KI-Systeme an, also sowas wie ChatGPT. Und ja, ich habe das auch ein Stück weit genutzt für das Buch. Ich habe tatsächlich öfters zum Beispiel was gekürzt. Also es gibt immer, also ich merke, also auch in der Forschung ist es so, da gibt es Zeilen, es gibt Wortlimits, Zeichenlimits und sehr häufig bin ich da drüber. Also sehr häufig habe ich viel mehr geschrieben und musste es kürzen. Und zum Beispiel finde ich hier KI sehr, sehr, sehr hilfreich, um quasi ein Stück weit den Inhalt gleich zu behalten, aber ein Stück weit zu straffen. Also dafür finde ich zum Beispiel KI sehr hilfreich. Ich habe es zum Beispiel auch genutzt und da habe ich aber auch immer wieder gemerkt, wie wenig ich damit zufrieden bin. Ich habe in meinem Buch einen selbstgeschriebenen Abschnitt, ich glaube, es waren so um die 2 Seiten oder so, habe ich bei ChatGPT reinkopiert und habe gesagt, bitte verfasse einen kurzen zusammenfassenden Abschnitt dazu. Und habe den dann quasi im Buch abgedruckt oder ne, also mit reingenommen und dann quasi im Nachgang aufgeklärt, okay, das wurde jetzt mit KI geschrieben, um zu zeigen, dass das zwar jetzt sehr logisch klingt, dass aber die KI das tatsächlich nicht versteht. Also am Ende ist es ein sehr logisch, sinnvoll klingender Text, aber am Ende beruht es nur auf Wahrscheinlichkeiten und hat nichts damit zu tun, dass die KI das jetzt tatsächlich verstehen konnte und jetzt reflektiert, was ich geschrieben habe. Tatsächlich jedes Mal, wenn ich das Buch nochmal überarbeitet und gelesen habe, habe ich in diesem Abschnitt gedacht, ah, der gefällt mir nicht, hier muss ich was verändern. Bis ich dann den nächsten Satz gelesen habe und gelesen habe, dieser Abschnitt wurde mit KI generiert und dann habe ich es natürlich wieder rückgängig gemacht, weil ich wollte ja, dass es so bleibt. Und ich finde, es zeigt auch schon so ein bisschen, wie oft, wie wenig ich zufrieden damit war. Also ich habe auch Texte mir kürzen lassen, ich habe was straffen lassen, ich habe auch mal ein Stück weit damit recherchiert, also ich habe mir damit helfen lassen, aber ich habe nicht im großen Umfang damit das Buch, sag ich mal, komplett geschrieben, weil ich damit tatsächlich auch, wenn ich das versucht habe, wirklich nicht zufrieden war. Also ich habe mein Buch ist in 3 Teile aufgeteilt, im 3. Teil habe ich am meisten versucht, damit zu kürzen und ich war sehr, sehr lange damit beschäftigt, diesen KI-Stil, also vom Schreibstil her wieder rauszunehmen, weil es mir einfach gar nicht gefallen hat. Deswegen, ich würde sagen, es ist eine Mischung, aber es ist sicherlich deutlich mehr menschlich als KI generiert drin. Und für mich war es auch ein Lernprozess, dass ich sagen würde, ich nutze heute, glaube ich, KI weniger als vielleicht anfangs. Und vielleicht noch einen letzten Punkt dazu, wo ich es tatsächlich oft nutze, ist zum Beispiel, um Bilder zu generieren und für meine Vorträge einfach mal aufzuzeigen, hey, schaut mal zum Beispiel a prestigious Keynote at a very important AI Conference, ja, also eine wichtige Keynote an einer hochetablierten KI-Konferenz, wenn dann ein Mann vorne steht vor einem männlichen Publikum, dann finde ich, spricht dieses Bild für sich. Also für sowas nutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Aber da zeige ich eher den Bias explizit auf, ja.
Du malst ja auch sehr leidenschaftlich und sehr gut. Ist das so ein bisschen diese Sehnsucht nach dem Händischen dann?
Also ich war auf einem musischen Gymnasium und irgendwie Malen und Zeichnen war schon immer, also hat irgendwie schon immer zu mir gehört. Ich würde auch sagen, jetzt in meiner Schulzeit war das, was ich am meisten für die Schule gemacht habe, eigentlich zu malen und zu zeichnen. Nun war Kunst trotzdem leider nicht das wichtigste Fach. Ich habe mir das immer ein bisschen beibehalten. Für mich ist das auch was mich sehr... Es ist ein sehr, sehr guter Ausgleich für mich. Also ich liebe es, Hörbuch zu hören und zu malen. Das bringt mich in so ein Stück weit meditativen Prozess rein. Und ja, ich würde schon auch sagen, es ist ein sehr guter Ausgleich für Arbeiten am PC. Und also dieses Händische oder zum Beispiel auch einen Pinsel in der Hand zu haben. Und also das ist einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl, ein Bild zu generieren. Irgendwie ist es schon auch cool zu sehen, wie schnell das geht. Das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen, wenn ich anfange zu malen. Das ist natürlich... 100-mal so langsam wahrscheinlich. Aber erstens, gut, es wird auch nicht unbedingt, wenn ich mal immer genauso, wie ich mir das vorstelle. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich finde trotzdem, dass oft, wenn ich ein Bild mit KI generiere, überhaupt nicht so aussieht, wie ich mir vorstelle. Und der Stil ist oft auf eine Art und Weise, wie dass ich einfach sehr stark erkenne, dass es mit KI generiert. Also irgendwie ist da ein gewisses künstlerisches Interesse da, aber ich bevorzuge da das Händische, ja.
Okay. Ja, im Podcast geht es in erster Linie oder es geht es um Karriere und um Arbeit. Ja, du hattest das ja schon gesagt, du hast quasi das Thema angegangen oder bist das Thema angegangen unter dem Gesichtspunkt Recruiting auch. Das war auch, das steckt so in den Anfängen. Jetzt sagt man ja über KI, dass KI weniger mit Vorurteilen behaftet ist als Menschen und daher auch objektiver ist. Das ist ja eigentlich nicht von der Hand zu weisen, oder?
Also tatsächlich dachte ich das am Anfang auch. Ich dachte, ja klar, also Computer, irgendwie was rechnet, das muss objektiver sein als Menschen, weil das hat ja nicht, sag ich mal, diesen menschlichen Willen, das hat nicht die menschlichen Vorurteile. Das ist jetzt ja niemand, der mir was Böses will, so ein Anführungszeichen. Und das ist natürlich auch richtig. Das Problem ist, dass wir KI-Systeme mit menschlichen Daten trainieren. Das bedeutet, das sind Daten aus der Vergangenheit im Normalfall, teilweise Jahrzehnte zurückgehend. Und das sind Daten, wo menschliche Entscheidungen zugrunde liegen. Also wenn wir jetzt an Recruiting denken, dann sind zum Beispiel ganz klassischerweise Daten, Einstellungsdaten quasi von den Personen, die in den letzten Jahren eingestellt worden sind oder nicht eingestellt worden sind. Das bedeutet, dass das haben ja Menschen entschieden. Menschen haben also gesagt, eine gewisse Person stelle ich ein, eine gewisse Person stelle ich nicht ein. Jetzt mag das auch leistungsbedingt sein und kompetenzbedingt gewesen, aber es gibt auch ganz, ganz viele Bias, also oder Vorurteile im menschlichen Recruiting, wo Personen aussortiert werden, weil sie Frauen sind, weil sie einen gewissen Vornamen haben, weil sie ein gewisses Aussehen haben, weil sie vielleicht Mutter sind und, und. Es bedeutet, menschliche Entscheidungen sind nicht objektiv und damit trainieren wir KI-Systeme. Noch dazu trainieren oder entscheiden Personen über KI-Systeme, die auch relativ homogen sind. Also hier sehen wir das zum Beispiel jetzt eben in der Entwicklung selbst, aber am Ende auch in den Personengruppen, die Führungspersonen sind, die über Budgets entscheiden, die überlegen, wo setzen wir KI ein, welche Suite sollte KI haben. All das sind auch Personengruppen, die nicht unbedingt neutral sind und nicht unbedingt sehr divers. Also wir sehen auch hier zum Beispiel mehrheitlich Männer, mehrheitlich weiße Menschen, mehrheitlich privilegierte Menschen. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich kann KI meines Erachtens nicht neutral oder objektiv sein, denn wir lernen aus menschlichen Daten mit menschlichen Entscheidungen quasi und Menschen entscheiden über KI. Ich denke, wir können eher sagen, dass wir KI für gewisse Ziele einsetzen und dass wir gewisse menschliche Prägungen vorgeben. Ich würde nicht sagen, es ist neutral, aber es kann natürlich dann auch bedeuten, dass sie zum Beispiel weniger diskriminieren, wenn wir gewisse Weichungen stellen. Aber auch das ist nicht neutral.
Wo liegt denn da der größte Haken, oder um das positiv auszudrücken, der größte Hebel, um das zu ändern? Weißt du, was ich meine? Also wer ist dafür verantwortlich, da einen Wandel zu bewirken?
Also aus meiner Sicht ist der größte Hebel genau der Punkt, dass wir KI ja einsetzen können, um Bestehendes zu reproduzieren oder am Ende was zu verändern. Also Recruiting, ich finde das mit mein Lieblingsbeispiel, weil es, glaube ich, einfach so gut aufzeigt. Also da gab es ja das Beispiel von Amazon, die haben eine KI fürs Recruiting entwickelt. Sie haben gelernt, auf den eigenen 10 Jahren, den letzten 10 Jahren ihre eigenen Einstellungsentscheidungen im IT-Feld und haben festgestellt, ihr KI-System hat systematisch Frauen aussortiert. Das ist am Ende nicht überraschend, weil sie haben von Daten gelernt, wo kaum Frauen vorkamen, weil sie bisher fast nur Männer eingestellt haben. Der große Vorteil hieran ist, dass sie gemerkt haben, ups, da ist ein Problem. Sie haben das KI-System abgeschaltet und sie haben vermutlich sich auch Gedanken darüber gemacht, wie haben wir denn bisher eingestellt. Also erstmal diese Reflexion, dieser sogenannte Spiegel, den du vorhin auch angesprochen hast, der ist, glaube ich, hilfreich, weil wir selbst reflektieren, was haben wir vielleicht bisher falsch gemacht. Und zum anderen ist, glaube ich, der große Hebel, etwas zu verändern, dass wir überlegen, wie können wir denn jetzt so einen Prozess, wenn wir merken, bisher haben wir vor allem Männer eingestellt, wie können wir das mit KI verändern? Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel hier ein Matching zu machen. Also zum Beispiel sagen, wir fragen Unternehmen und wir fragen BewerberInnen, wo wollt ihr hin, was könnt ihr bisher, also welches, versuchen Potenzial herauszufinden, also versuchen zu anhand von Fragen und Antworten quasi zu matchen. Warum? Wir wissen aus der Forschung oder aus der Studienlage, dass sich Frauen seltener bewerben, wenn die so eine riesige Liste an Anforderungen haben. Ja, also dass sich Frauen da meistens erst bewerben, wenn sie 90-100% dieser ganzen Liste erfüllen und Männer schon, wenn sie um die 40-60% erfüllen. Das heißt, jetzt bevor so eine Bewerbung überhaupt bei einem Unternehmen eingeht, verlieren wir hier schon Frauen. Und in der IT zum Beispiel haben wir ja auch noch weniger Frauen, ja, also grundsätzlich schon. Und hier jetzt zu sagen, okay, wir nehmen zum Beispiel eine KI, um zu matchen und quasi diese Stellenausschreibung wegzunehmen und deswegen schon viel mehr Frauen zu haben, die überhaupt sich vielleicht gar nicht beworben hätten auf so eine Stelle. Hier wird KI genutzt, um den Prozess zu verändern. Und vielleicht auch noch da ein Punkt, Stellenausschreibungen, da gibt es zum Beispiel auch oft das Problem, dass da oft Wörter genutzt werden in gewissen Kontexten, die zum Beispiel auch für Frauen eher unattraktiv sind. Also Wörter, die zum Beispiel vorkommen, oft auch in Bezug auf Führungspositionen sind sowas wie durchsetzungsstark, ehrgeizig, leistungsstark, zielorientiert, ambitioniert, Verantwortung, Kontrolle. Also Wörter, das sind eher Wörter, wenn Frauen die lesen, tendieren sie dazu, sich nicht zu bewerben. Und dann gibt's halt auch Wörter, die eher neutraler sind, wo sich Frauen eher bewerben. Und tatsächlich für Männer macht es keinen Unterschied. Also auch hier könnten wir natürlich mit KI so eine Stellenausschreibung in der Art und Weise formulieren, dass sie für Frauen attraktiver ist oder eben gleich sagen, wir haben diese Stellenausschreibung schon gar nicht und machen ein Matching. Und ich glaube, das ist der große Hebel von KI. dass wir sie dafür nutzen. Wer kann es am Ende tun? Ich denke, das können wir auf ganz vielen Ebenen tun. Also sicherlich kann die Politik gewisse Anreize setzen, gewisse Awareness auch oder Bewusstsein schaffen. Ich denke, ein großer Hebel liegt in Managementfunktionen, die am Ende darauf achten oder auch wieder ein Bewusstsein schaffen bei ihren MitarbeiterInnen. Hey, das ist ein Thema und wir wollen eigentlich mit KI besser werden. Das ist ja eigentlich das Ziel. Wir wollen ja KI nicht einsetzen, um die gleichen Fehler zu machen wie bisher, sondern wir wollen KI einsetzen, um besser zu werden, zum Beispiel mehr Personen zu finden, die in unser Unternehmen passen. Und natürlich auch in der Nutzung. Also zum Beispiel ChatGPT nutzen, um eine Stellenausschreibung inklusiver zu gestalten und vielleicht nicht das Wort leistungsstark zu verwenden, sondern vielleicht ein Wort zu finden, was was Ähnliches beschreibt, aber für Frauen attraktiver klingt. Ja, also in der Nutzung ist es so, aber sicherlich am Ende auch im Management sehr relevant.
Warum ist das eigentlich noch nicht passiert? Sind sich die Unternehmen darüber nicht im Klaren? Sehen die Problematik nicht oder wollen die vielleicht auch gar nicht sehen?
Also ich glaube tatsächlich, dass für viele das noch relativ unklar ist. Also ich halte ganz viele Vorträge auch in Unternehmen und bringe ganz viele Beispiele mit von KI-Systemen, die am Ende auch eben diskriminiert haben oder Frauen und andere Personengruppen benachteiligt haben. Und da ist schon immer sehr viel Schock und sehr viel Unverständnis mit dabei. Viele haben irgendwie schon mal davon gehört, dass KI Bias oder Vorurteile haben kann. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Trotzdem ist, glaube ich, vielen dieses Ausmaß nicht bekannt. Und ich glaube, vielen ist im Management nicht bekannt, dass sie Einfluss nehmen können und müssen. Ich glaube, viele denken so ein bisschen, naja, ist ein technisches Thema, das liegt irgendwie im Entwicklungsteam und die müssen das halt fixen. Und ich glaube, das ist ein großer Irrglaube, weil am Ende, klar, spielt auch die Entwicklung eine Rolle, es spielen natürlich die Daten eine Rolle, aber die Grundlage setzt am Ende das Management. Also wir haben zum Beispiel in unseren Fokusgruppen auch mit EntwicklerInnen gesprochen, die gesagt haben, naja, wir haben zum Beispiel gemerkt, die Daten sind nicht optimal, aber wir haben keine Zeit bekommen, das zu beheben, weil das Produkt sollte möglichst schnell live gehen. Wenn also das Management keine Zeit einräumt und quasi auch nicht die Priorität hochsetzt, dass es wichtig ist, dass wir auf sowas achten, also das kann man auch runterfassen unter das Wort KI-Governance, also welche Strukturen, welche Regeln sehen wir eigentlich vor, um mit so einem KI-System umzugehen, dann wird es auch nicht passieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich dem Management in ganz vielerlei Hinsicht nicht bekannt. Also weder das Ausmaß von, was kann das bedeuten für Unternehmen, was kann es für BewerberInnen bedeuten, was kann es im Unternehmen bedeuten. Und zum anderen, welchen Einfluss habe ich eigentlich als Management und welche Verantwortung? Ich glaube, das ist wirklich noch viel zu wenig bekannt. Und ich denke auch das Umdenken von, ganz viele, glaube ich, denken, sie müssen jetzt unbedingt KI nutzen. Weil wenn sie jetzt nicht KI nutzen, sind sie abgehängt und jeder nutzt jetzt KI und wir müssen das jetzt unbedingt ganz schnell machen.
Entschuldigung, kann man da vielleicht unterscheiden zwischen KMU, kleinen Unternehmen, großen Unternehmen, mittelgroßen Unternehmen, dass man da individuell hingucken muss und sagen, bringt das überhaupt für mich was? Also große Unternehmen, die haben tausende von Bewerbungen. Kann man irgendwo verstehen, dass das voraussortiert wird, aber kleine Unternehmen, bei denen würde sich doch vielleicht lohnen, vielleicht ein bisschen mehr Mensch einzusetzen als KI, oder?
Absolut, aber ich glaube auch kleine Unternehmen fühlen sich gerade ganz schön unter Druck, das zu tun. Vielleicht nicht im Recruiting, aber vielleicht dann zum Beispiel in Texte schreiben. Also vielleicht nicht in der Auswahl, aber dann vielleicht kriegen sie jetzt plötzlich weniger Zeit, Stellenausschreibungen zu schreiben und generieren da ganz viel mit KI und reproduzieren dann, ohne es zu wissen, zum Beispiel Stereotype, weil sie ganz viele Wörter benutzen. Also ich habe jetzt vorhin zum Beispiel auch mal ausprobiert, ich habe mir so einen kleinen Text generieren lassen. Ich habe geschrieben für eine Führungskraft in der IT und das geht hier auch darum, dass die Person unter Druck und sonst was arbeiten kann. Und da kamen jetzt ganz viele Wörter, die ich auch, also die sehr männlich konnotiert sind. Wenn ich also jetzt nicht mehr viel Zeit habe und zum Beispiel im HR jetzt plötzlich heißt, okay, ihr könnt doch jetzt KI nutzen, jetzt muss das alles schneller gehen. Oder zum Beispiel auch die Auswahl von Bewerbungen. Also ich höre jetzt immer wieder, dass ganz viele Personen auch im HR meinen, sie nutzen ChatGPT und solche Systeme, um jetzt Bewerbungen auszuwählen. Also sie geben quasi dann die Bewerbungen in diese Systeme rein wie ChatGPT und sagen, wer ist der Beste. Und auch das ist extrem fragwürdig, weil das sind ja ganz viele Vorurteile in diesen Systemen. Aber also zum einen gebe ich dir recht, sicherlich müssen wir schauen, in welchem Unternehmensgröße sind wir. Trotzdem denke ich, dass auch KMU versuchen, KI zu nutzen und das ist auch erstmal nicht schlecht. Aber da müssen wir eben wissen, was steht dahinter und wo ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, KI zu nutzen. Und ich denke, Recruiting ist ein so wesentlicher Teil im Unternehmen, dass wir zumindest sehr genau hingucken sollten, wo wir da KI nutzen und wo nicht.
Wechseln wir die Seiten und gehen mal auf die Seite der BewerberInnen und welche Probleme sich denen stellen. Du hast im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, du bist keine Coachin. Trotzdem hast du ja eben schon gesagt, dass Frauen ganz anders an Bewerbungen rangehen, sich erst dann melden, wenn sie zu 90% davon überzeugt sind, dass die Anforderungen sie auch erfüllen können. Wie sollten junge Frauen oder Frauen generell natürlich an Bewerbungen rangehen? Offensiver oder was meinst du?
Also ich glaube, dass also ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, Frauen müssen sich jetzt verändern, wenn eigentlich das System ja schlecht ist. Ja? Also so grundsätzlich gesagt, weil ich glaube, es gibt auch ganz viel, wenn wir zurückdenken, diese viele Frauenförderprogramme zum Beispiel, finde ich ein unschönes Wort, muss ich eigentlich sagen, weil ich glaube nicht, dass die Frauen, also sicherlich ist es immer schön, wenn man Frauen unterstützt und da was, aber eigentlich müssen wir an den Strukturen was ändern und nicht an den Frauen. Also, dass sich Frauen am Ende so verhalten sollen, Anführungszeichen, wie Männer, um in einem System zu funktionieren, das glaube ich, ist nicht die Lösung.
Gut, aber zu warten, bis sich für den Pinguin bis aus der Wüste in der Eislandschaft wird, das kann dauern. Ne?
Absolut, deswegen, genau, also wir sind auch in einem gewissen System unterwegs, aber wenn ich jetzt an große Firmen denke, glaube ich, dass es sehr häufig sinnvoller ist, sicherlich Frauen vernetzen und Frauen gewisse Skills mitgeben, aber mindestens genauso wichtig ist es, an den eigenen Strukturen zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt Bewerberin bin, dann kann ich das jetzt erstmal nicht von außen tun. Deswegen, ich glaube schon, also ich plädiere absolut dazu, mutig zu sein, sich auch auf Stellen zu bewerben, wo Frauen vielleicht im ersten Moment denken, da passe ich nicht dazu oder das kann ich noch nicht, also da bin ich noch nicht gut genug. Ich glaube, dass wir sehr häufig unser Licht unter den Scheffel stellen und denken, wir sind noch nicht weit genug. Und ich glaube, da einfach mutig sein, einfach ausprobieren und am Ende jede Bewerbung bringt was, da den Text zu schreiben, sich zu überlegen, wie passe ich da dazu, Bewerbungsgespräche machen. Bei jedem Bewerbungsgespräch lernen wir extrem viel dazu. Also ich glaube, wir haben nichts zu verlieren. Deswegen gewisser Mut sicher, ja. Ich glaube, wir sehen jetzt noch was Neues. Wir sehen jetzt bei ganz vielen Bewerbungen auf beiden Seiten, dass KI zum Einsatz kommt. Also Bewerbungen werden jetzt im großen Stil mit KI generiert und auf der anderen Seite wird mit KI ausgewählt. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Lose-Lose-Situation für beide, weil da wird jetzt versucht, mit gewissen Keynotes Keywords, also Schlüsselwörter zu verwenden, die möglichst gut klingen auf beiden Seiten. Ich denke, hier dürfen wir KI nutzen, aber ich würde auch hier dafür plädieren, eher zu überlegen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal und sich selbst zu zeigen und nicht eine perfekte Version, die jetzt mit KI generiert ist. Also traut euch, probiert's aus und zeigt, wer ihr seid. Frauen werden eher bewertet anhand ihren Qualifikationen, Männer eher anhand ihres Potenzials. Das ist leider so, also zumindest in Deutschland. Deswegen auf jeden Fall auch zeigen, wenn ihr Fortbildungen gemacht habt, wenn ihr, weiß ich nicht, also zeigt ganz viel, was ihr gemacht habt, Fortbildungen und so weiter. Also alles, was ihr da irgendwie hinbringen könnt, schreibt das drauf. Das ist kein Angeben, sondern tatsächlich werden Frauen nach sowas immer noch bewertet. Und vielleicht zu guter Letzt, wenn ihr das Gefühl habt, dass das alles nichts wird und dass vielleicht KI-Systeme zum Einsatz kommen, glaube ich, ist es auch total hilfreich, einfach bei einem Unternehmen mal nachzufragen und zu sagen, hey, nutzt ihr eigentlich KI im Recruiting? Werde ich mit KI aussortiert? Ihr habt auch immer die Wahl zu sagen, ich möchte bitte von einem Menschen bewertet werden. Also auch das ist, glaube ich, was wir definitiv tun können und was ein Stück weit auch unsere Motivation und unser Engagement zeigt und Durchsetzungskraft, ja.
Dein Buch heißt ja Feministische KI. Ist der Titel da nicht ein bisschen irreführend, weil du kümmerst dich ja in dem Buch nicht nur um Frauen, du kümmerst dich ja um Gruppen, die bei diesen Themen an den Rand gedrängt werden. Gelten da ähnliche Tipps oder müsstest du dann nochmal ein Buch schreiben?
Also ich verstehe Feminismus als intersektional. Das bedeutet, dass es sich gerade auch Überlappungen anschaut von Diskriminierung. Also es geht nicht nur darum, weißen Frauen aus dem Mittelstand irgendwie die Welt gerechter zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir grundsätzlich unsere Welt gerechter machen. Und damit erkennen wir halt an, dass Rassismus irgendwie mit Sexismus zusammenhängt, dass es mit Klassismus zusammenhängt und ganz vielen anderen Unterdrückungsformen. Und dass wir nicht Sexismus als einzelnen Bereich verändern, also rausnehmen können und plötzlich ist die Welt für Frauen gerecht, sondern das wäre erst dann der Fall, wenn wir quasi verschiedenste Unterdrückungsmechanismen angehen, weil alles davon zusammenhängt. Und am Ende bin ich als weiße Frau trotzdem auch sehr privilegiert, weil ich weiß bin, ich lebe in Deutschland, ich habe einen deutsch klingenden Namen und. Das sind auch ganz viele Privilegien dabei. Und das ist in einem modernen intersektionalen Feminismus der Punkt, dass wir eben auch das anerkennen und dass es deswegen eigentlich darum geht, verschiedenste Unterdrückungsformen zu verändern und aufzulösen. Deswegen ist es für mich absolut kein Widerspruch, auch wenn das natürlich immer wieder zur Diskussion steht. Wie geht es bei anderen diskriminierten Personen? Also ich glaube zum Beispiel, was in Deutschland ein großes Problem ist, wenn man einen Namen hat, der nicht deutsch klingt, da wird man auf dem Wohnungsmarkt, aber auch in Bewerbungen sehr häufig mit sehr, sehr viel mehr Skepsis betrachtet. Ich weiß nicht, ob es helfen kann, auch ein Bewerbungs- oder Lebenslauf vielleicht mal zu anonymisieren und das auszuprobieren, vielleicht auch einfach mal im Grundsatz, also zumindest in der Forschung wird es immer wieder gemacht, auch mal eine Bewerbung zu schicken, die eigentlich gleich ist, nur mit deutsch klingenden Namen, um einfach mal zu sehen, würde ich damit weiterkommen. Auch das wäre ein interessanter Case. Aber ich selbst mache keine Rassismuserfahrung, deswegen glaube ich, vielleicht wissen da auch andere Personen tatsächlich mehr oder können mehr Tipps geben. Im Grundsatz würde ich aber auch hier sagen, es braucht uns an allen Tischen, deswegen versuchen zu bewerben. Aber ich, wenn ich zurückdenke, also ich habe in einem Master studiert und da waren sehr viele internationale Studierende. Und eine Freundin von mir, die hat, glaube ich, den besten Abschluss in unserem Jahr gemacht und die hat, glaube ich, 30 oder 35 Bewerbungen geschrieben, bevor sie überhaupt eingeladen wurde zum Vorstellungsgespräch. Und bei mir war das ganz anders. Und sie kam aus Bulgarien und ich aus Deutschland. Deswegen, also das ist da, das ist absolut immer auch noch ein Punkt und das kann KI verschlimmern. Deswegen spreche ich da aus einer privilegierten Lage. Aber ich glaube, genau solche Erfahrungen sind am Ende in einem Unternehmen ganz wichtig und eigentlich sehr stark gebraucht.
Hm. Nehmen wir die Glaskugel mal zur Hand und gucken gleichzeitig in die Gegenwart in einer Zeit, in der weiße, ältere Technokraten, Autokraten, Entschuldigung, die Welt regieren. Wie hoffnungsfroh bist du da, dass sich da was ändert?
Ja, wichtige Frage. Ich frage mich die tatsächlich auch immer wieder in den letzten Monaten. Oder auch letztes Jahr, ich habe meine Dissertation abgeschlossen und ich habe ein Stück weit auch die letzten 4 Jahre ein Stück weit Revue passieren lassen, reflektiert, was ist passiert, mit welchen Ambitionen habe ich meine Promotion gestartet und wie hoffnungsvoll war ich eigentlich, dass wir in den nächsten 4 Jahren extrem viel weiterkommen. Ich würde sagen, wir haben insbesondere seit der Wiederwahl von Trump massive Rückschritte gemacht in ganz vielen Bereichen. Und wir sehen auch, dass im Bereich KI, auch wenn ich jetzt an sowas wie Deepfake-Pornografie und Manipulation auch in politischen Sphären und so weiter denke, wie massive Rückschritte oder Fortschritte im Sinne Manipulation gemacht haben, da sehe ich schon sehr, sehr viel Risiken, auch in Bezug auf Demokratie und grundsätzlich unser Zusammenleben. In einer, sag ich mal, gesamtgesellschaftlichen oder politischen Lage. Ich sehe auf der anderen Seite im eher, würde ich sagen, kleineren auch sehr, sehr, sehr viele Fortschritte und auch ganz viele Chancen, weil es immer mehr Menschen gibt und auch tatsächlich ganz, ganz viele Frauen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, aber auch so viele Frauen, die Startups gründen, um KI zu entwickeln und KI einzusetzen, um all das sichtbar zu machen und zu verändern. Und ich habe in meinem Buch verschiedenste solche Use Cases aufgezeigt, aber ich lerne immer wieder Frauen kennen, die Ähnliches tun, wo ich immer wieder denke, also es ist einfach, also das ist auch wieder extrem ermutigend. Erstens, welche Community da entsteht und wie viele Menschen das nicht akzeptieren wollen, dass das KI zum Schlechten eingesetzt wird und damit auch erfolgreich sind. Ja, also es gibt ganz viel, und ich gebe natürlich auch NGOs, aber es gibt auch wirklich viele, die das unternehmerisch tun. Und ich glaube auch, das braucht's. Also wir brauchen auch Business und Investitionen genau hinter solchen Systemen. Das ist am Ende nicht total leicht. In der EU haben wir noch Probleme mit Investitionen und so weiter. Also ich will nicht sagen, es ist alles Leichtes, aber das macht mir auch wieder extrem viel Mut. Und deswegen glaube ich, es ist so ein auf der einen Seite weltpolitisch, auch in Bezug auf Kriege und so weiter, es ist gerade schon echt düster. Und auf der anderen Seite entstehen da so viele, ich habe es in meinem Buch kleine KI-Pflänzchen genannt, weil ich finde, es sind wie so kleine Pflänzchen, die jetzt überall sprießen und die auch extrem viel Power und Gewicht haben und immer mehr Sichtbarkeit bekommen. Also beides. Und das ist für mich am Ende auch so ein positives Narrativ. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Weil wenn wir immer nur auf das Negative achten, dann wird es nicht besser. Und dann sind wir irgendwie alle ohnmächtig und hoffnungslos. Und das brauchen wir auch nicht sein, meines Erachtens. Sondern da gibt es Hoffnung.
Ja, lass uns hoffen, dass aus den Pflänzchen ein Wald wird. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen Dank gleichfalls.